Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Petra Ensminger. Herzlich willkommen. Viel Wirbel um Äußerungen des Papstes. In den Nachrichten haben Sie es gerade gehört. Er wirbt für eine weiße Fahne der Ukraine und für Verhandlungen und stößt damit in vielen Ländern auf Kritik. Dazu gleich bei uns ausführlich. Überschattet vom Gaza-Krieg beginnt für Millionen Muslime weltweit mit dem ersten Tag des Ramadans ihre wochenlange Fastenzeit. Wie steht es um die Verhandlungen über eine vorübergehende Waffenruhe? Erfahren Sie dann. Wasserstoff, Erdgas, Halbleiter, aber auch Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt und das Verhältnis zu China. Das alles waren Themen bei der US-Reise von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Diese Reise ist zu Ende, wir ziehen Bilanz. Und die Parlamentswahl in Portugal, die läuft. Wie ist die Stimmung unter Wählerinnen und Wählern? Hören Sie dann. Zum Abschluss unsere Sportberichte und im Anschluss geht es um Russland vor der Wahl. Eindrücke aus dem fernen Osten des Landes in unserem Hintergrund dann ab 20 vor 7. Die Ukraine sollte, so sieht es der Papst, Verhandlungen mit Russland führen, bevor es im Krieg gegen das Land noch schlimmer kommt. Verhandeln aber mit wem? Diese Frage hat ja auch in Deutschland immer wieder für Debatten gesorgt. Und auch nach dem Interview mit dem Schweizer Rundfunksender RSI, bei dem Papst Franziskus sich entsprechend geäußert hat, erntet er ziemlich viel Kritik auch aus Deutschland. Etwa von der grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt, wie wir gleich im Beitrag auch hören werden. Und auch von CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der im Internetdienst X schrieb, unglaublich, das Oberhaupt der katholischen Kirche stellt sich auf die Seite des Aggressors. Weitere Reaktionen also von Verena Schelter, die aus Rom berichtet. Auch ein Vertreter der Ukraine hat sich dort heute mit diesen Worten zu Wort gemeldet.
Es erscheine merkwürdig, dass der Papst nicht zur Verteidigung der Ukraine aufrufe, nicht Russland als Aggressor verurteile, der Zehntausende Menschen töte. So schreibt der frühere ukrainische Abgeordnete und Vize-Innenminister Anton Heraschtschenko im Netzwerk X, vormals Twitter. Nur eine von vielen Reaktionen auf die vorab veröffentlichten Ausschnitte aus einem Interview, das Papst Franziskus Anfang Februar einem Journalisten des Schweizer Rundfunksenders RSI gegeben hatte. Darin hatte der Pontifex die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland aufgerufen. Ich denke, dass derjenige stärker ist, der die Situation betrachtet, an das Volk denkt, den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt. Und heute kann man mit Hilfe der internationalen Mächte verhandeln. Das Wort verhandeln ist ein mutiges Wort. Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln. Außerdem gäbe es einige, die sich bereits als Vermittler angeboten hätten, wie beispielsweise die Türkei. Franziskus warf die Frage auf, wie viele Tote es bei dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine sonst am Ende geben werde. Schämt euch nicht zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird, so der Pontifex. In der Ukraine wurde vor allem der Begriff der weißen Fahne als Aufforderung zur Kapitulation verstanden und löste erboste Reaktionen aus. Kritik kam außerdem aus Polen. Wie wäre es, wenn man zum Ausgleich Putin ermutigt, den Mut zu haben, seine Armee aus der Ukraine abzuziehen? Dann würde sofort Frieden einkehren, ohne dass Verhandlungen nötig wären, schreibt Außenminister Radoslaw Sikorski auf der Plattform X. Auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat dem Appell von Papst Franziskus widersprochen. Es sei Wladimir Putin, der den Krieg und das Leid sofort beenden könne, nicht die Ukraine, sagte die Grünen-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Vatikan ist man nun um Klarstellung bemüht. Papstsprecher Matteo Bruni widersprach den Darstellungen, der Papst habe die Ukraine zum Aufgeben aufgefordert. Franziskus wünsche sich vor allem eine diplomatische Lösung für einen gerechten und dauerhaften Frieden, so Bruni. Tatsächlich betonte Papst Franziskus an einer anderen Stelle des Interviews, dass Verhandlungen nicht bedeuten, sich zu ergeben. Dort antwortete er auf die Frage, ob er sich im Konflikt zwischen der Hamas und Israel selbst als Vermittler angeboten habe.
Sono qui, punto.
Ich bin hier. Ich habe einen Brief an die Juden in Israel geschickt, um über diese Situation nachzudenken. Verhandlung ist niemals Kapitulation. Es ist der Mut, das Land nicht in den Selbstmord zu führen. Die Geschichte lehre außerdem, dass es früher oder später zu einer Einigung kommen müsse. Das Interview mit Papst Franziskus wird am 20. März im Schweizer Rundfunksender RSI in voller Länge ausgestrahlt.
Und Verena Schelter berichtete heute schon, was er darin gesagt hat. Gespräche um einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Ägypten versucht hier weiter zu vermitteln. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ägyptische Sicherheitskreise. Bislang sollte eine Vereinbarung bis zum Beginn des Ramadan erreicht werden. Und der steht unmittelbar vor der Tür. Das Wall Street Journal berichtet nun, dass die Gespräche über eine Feuerpause doch auch heute noch fortgesetzt werden. Charlotte Voss.
Dem Bericht zufolge wollen Ägypten, Katar und die USA versuchen, in letzter Minute eine Einigung zu erreichen. Die Rede ist von einer zweitägigen Feuerpause, um einige Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu bekommen. Den Vermittlern läuft die Zeit davon, denn heute Abend beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan und Israel droht mit einer Großoffensive in Rafah, falls die 134 Geiseln bis zum Ramadan noch immer in der Gewalt der Terrorgruppe Hamas sein sollten. Deren hochrangiges Mitglied Hussein Badran sagte dem Wall Street Journal, seine Organisation habe die Verhandlungen in Kairo nie für beendet erklärt. Sie fordere einen dauerhaften Waffenstillstand, ausreichende Hilfsgüter über sämtliche Grenzübergänge, einen Wiederaufbauplan für Gaza und den kompletten Rückzug des israelischen Militärs. Bislang schlagen die Vermittler eine 6-wöchige Waffenruhe und eine erste Phase des Austausches von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge vor. In diesem Zeitraum sollen dann ein dauerhafter Waffenstillstand und die Freilassung aller übrigen Geiseln verhandelt werden. Israel hält bislang an diesem Stufenplan fest.
Charlotte Voss berichtete und Vizekanzler Robert Habeck, der hat an die israelische Regierung ja auch appelliert, ihr Vorgehen in Gaza zu ändern. Was dort passiert, ist schlimm für die Zivilbevölkerung, sagte er Welt-TV bei seinem Besuch in den USA, über den wir jetzt berichten. Jörg Münchenberg hat den Wirtschafts- und Klimaminister begleitet. Die Reise ist heute zu Ende gegangen. Zum Abschluss gab es diese Bilanz.
Bei allen Differenzen, gerade auch in der Handelspolitik, es war ein Besuch unter Freunden. Zum dritten Mal ist der Wirtschafts- und Klimaschutzminister seit seinem Amtsantritt in die USA gereist. Da sei vieles gewachsen, betont Robert Habeck in Washington auf einem Empfang in der deutschen Botschaft.
Diesen vielen Reisetätigkeiten, die ja auch beantwortet wurden durch Gegenbesuche der amerikanischen Freunde, ist eine enge politische Vertrautheit erwachsen. Ein wirklich gutes und belastbares Zusammenspiel zwischen der deutschen und der amerikanischen Regierung.
Habeck geht es bei seiner dreitägigen Reise um den Ausbau der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die Idee, auch wenn ein neues transatlantisches Handelsabkommen längst in weite Ferne gerückt ist, soll es wenigstens eine Stufe kleiner gehen.
Gerade in dem Bereich von technischen Gütern, Industrieprodukten, Rohstoffen, kritischen Mineralien eine Art Rahmen zu finden, der stabil ist. Wenn folgende Kriterien erfüllt sind, dann gilt sozusagen das wie eine gemeinsame Handelszone.
Bleibt nur die Frage, ob dazu angesichts des heraufziehenden US-Präsidentschaftswahlkampfes noch die Zeit reicht. Und damit zum weißen Elefanten, der den ganzen USA-Trip begleitet. Denn die deutsche Verflechtungsstrategie bei den bilateralen Beziehungen ist natürlich der Versuch, um sich für einen drohenden US-Präsidenten Donald Trump zu wappnen. Tapfer hält Habeck zwar an seinem Mantra fest, längst sei noch nichts entschieden, wirbt für die internationale Kooperation, muss aber gleichzeitig auch einräumen.
Die Erfahrung der letzten Trump-Administration war eine ganz andere, wo alles, was schon da war, im Grunde kaputt gehauen wurde. Das kann nicht im Sinne und am Ende auch nicht im Sinne der Amerikanerinnen und Amerikaner sein.
Schützenhilfe bekommt Habeck von Siegfried Russwurm. Der Chef des einflussreichen Bundesverbandes der deutschen Industrie ist zeitgleich mit dem Wirtschaftsminister auf einer Scham- und Werbetour im Land unterwegs und versucht es mit nüchternen Argumenten. Etwa, dass deutsche Unternehmen in den USA für rund 1 Million Jobs stehen.
Klar zu machen, hey, selbst wenn du nur utilitaristisch draufschaust, lohnt sich das für uns? Heißt die Antwort, ja, die Zusammenarbeit lohnt sich. Das muss der Plan nach vorne sein. Aber nicht jetzt wie das Kaninchen auf die Schlange gucken und sagen, am 5. November kann was ganz Furchtbares passieren und danach ist alles schlimm.
Doch es gibt auch andere Stimmen. Mögliche Strafzölle auf ausländische Exporte, verhängt von einer protektionistischen Regierung Trump, würden für manche Branchen milliardenschwere Zusatzkosten oder den Verlust von Marktanteilen bedeuten. Etwa für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Entsprechend alarmiert ist Verbandspräsident Karl Heusgen.
Der Großteil unserer Mitgliedsunternehmen sind kleine Unternehmen, 150, 180, 200 Mitarbeiter. Und das Standardgeschäftsmodell für die USA ist der direkte Export. Diese Unternehmen werden natürlich durch Zölle überproportional bestraft. Und diese kleinen Unternehmen haben nicht die finanziellen und auch nicht die Managementressourcen, um Produktion in den USA aufzubauen. Und da gilt ganz klar, wenn Trump gewählt wird, ist das ein Worst-Case-Szenario.
Also doch, zumindest bei einigen, der bange Blick des Kaninchens auf die Schlange.
Zum Abschluss der USA-Reise des Wirtschaftsministers war das der Bericht von Jörg Münchenberg. Seit Wochen streiten Bundesregierung und Landwirte um den Agrardiesel. Und angesichts der zum Teil ja heftigen Proteste von Landwirten ist aus den Reihen der Opposition gerade auch die Mahnung zu hören, in der Kompromisssuche den Bauern doch entgegenzukommen. Auch, so der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Bilgam, um jeglichen Radikalisierungstendenzen von Einzelnen, die nicht für die breite Masse der friedlich protestierenden Bauernschaft stehen, die Grundlage zu entziehen. Volker Findhammer ist unser Hauptstadtkorrespondent, der sich der Debatte heute noch einmal angenommen hat. Einlenkungsversuche seitens des Bauernverbands, während Landwirte weiter protestieren?
Die Eskalationsstufen der Bauernproteste waren schon nicht mehr zu übersehen. In Brandenburg sind in der vergangenen Woche mehrere Menschen verletzt worden, nachdem sie mit ihrem Fahrzeug in Misthaufen und weitere Hindernisse fuhren, die protestierende Bauern nachts auf einer Schnellstraße errichtet hatten. In Hessen steht möglicherweise ein Todesfall nach einem Unfall in Verbindung mit einer Protestaktion der Landwirte. Inzwischen wird in mehreren Bundesländern gegen die beteiligten Landwirte wegen diverser Rechtsverstöße ermittelt. Aber ihrem Ziel, dass die Bundesregierung von ihren Kürzungsplänen beim Agrardiesel abrückt, sind sie mit den Protesten nicht näher gekommen. Im Gegenteil, immer öfter wird auch die Frage gestellt, wie weit eine Gruppe mit ihren Protesten überhaupt gehen darf. Vor diesem Hintergrund rückt auch der Deutsche Bauernverband von der Forderung nach einem vollen Erhalt des Agrardiesels ab. Man sei kompromissbereit, wenn es im Gegenzug zu den Mehrbelastungen beim Kraftstoff an anderer Stelle zu realen Entlastungen komme, sagte der Generalsekretär des Bauernverbands Bernhard Grüsken der Welt am Sonntag. Man dürfe auch den Mitgliedern des Verbands nicht vorspielen, dass nur wer am lautesten schreie, auch am besten Gehör finde, zumal radikale Aktionen, die Menschen gefährden, den Landwirten schaden würden, sagte Grüsken. Aber das kommt nicht überall gut an. Drei landwirtschaftliche Verbände aus Sachsen-Anhalt warnen vor einem zu frühen Einlenken.
Denn aus unserer Sicht ist es wichtig, dass auch zukünftig die Betriebe finanziell in eine Lage versetzt werden, die von der Gesellschaft an uns gerichteten Aufgaben zu erfüllen. Und wir sind der Meinung, dass nur gut aufgestellte Betriebe mit der nötigen Liquidität das tun können. Und deswegen sind wir weiterhin für den Erhalt des Agrardiesels in voller Höhe,
sagt Frank Böcker vom LSV Sachsen-Anhalt gegenüber dem Deutschlandfunk. Mit Kürzungen bei den Flächenprämien und Änderungen bei der Mehrwertsteuer hätten die Betriebe schon Einbußen in diesem Jahr hinnehmen müssen und die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel würden sich auf bis ein Zwölftel des Jahreseinkommens belaufen. Deshalb dürfe kurz vor der Agrarministerkonferenz in der kommenden Woche nicht die Glaubwürdigkeit der gesamten Proteste in Frage gestellt werden. Auch in der Politik mehren sich die Stimmen für eine Kompromisssuche, die weiter auf die Landwirte zugeht. So plädiert Unionsfraktionsvize Steffen Bilger in der Welt am Sonntag für eine rasche Einigung, um eine weitere Radikalisierung zu verhindern, und er hält es für ratsam, den Landwirten weiter entgegenzukommen. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke wirbt in dem gleichen Blatt für eine Verständigung, die den Landwirten die Last wieder abnimmt, die sie ihnen aufzwingt.
Wichtig ist, dass zum Schluss eine Lösung steht, mit der die Betriebe entlastet werden. Und wenn ein dementsprechender Vorschlag kommt, der diese Aufgabe letztendlich erfüllt, dann sind wir absolut dafür und sind auch bereit, da mitzugehen und das mitzutragen, selbstverständlich.
Sagt Frank Böcker von der Landwirtschaftlichen Interessengemeinschaft in Sachsen-Anhalt. Die Ampelkoalition hält bislang jedoch an der schrittweisen Abschaffung des Dieselprivilegs fest. Dafür soll es Entlastungen an anderer Stelle geben, etwa bei der überjährigen Berechnung der Einkommensteuer und der Bildung von Rücklagen. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir prüft zudem, ob nicht fossile Treibstoffe von der Steuer ausgenommen werden könnten. Und nicht zuletzt soll es mehr Geld für Umweltmaßnahmen geben und der bürokratische Aufwand soll deutlich verringert werden, sodass unterm Strich der Wegfall der Dieselsubventionen kaum noch ins Gewicht fallen würde, heißt es. Aber wirklich fest steht da noch nichts.
Volker Findhammer berichtete. Nach dem fünften Bahnstreik normalisiert sich der Schienenverkehr ja langsam wieder. Doch neue kurzfristige Streiks drohen. Die Deutsche Bahn möchte diese ja abwenden, weiter verhandeln. Die Lokführergewerkschaft GDL, die will aber nur an den Verhandlungstisch zurück, wenn ein neues Angebot der Bahn vorliegt. Miriam Berger über diese aktuelle Entwicklung.
Bahnpersonalvorstand Martin Seiler sagte, man sei überzeugt, dass eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird. Sich in dieser fortgeschrittenen Phase schriftlich auszutauschen, sei nicht zielführend. Deshalb wiederhole man die Einladung an die GDL, die Verhandlungen morgen fortzusetzen, so Seiler. Der Konzern hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach bereit erklärt, weiter über das von Moderatoren vorgeschlagene Gesamtpaket zu sprechen. Dazu gehört auch eine 36-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Sollte die GDL diesen Weg nicht einschlagen wollen, ist die Bahn alternativ auch bereit, in eine formale Schlichtung einzutreten. Das würde bedeuten, dass eine oder zwei Personen als neutrale Dritte eingesetzt werden, um einen Tarifabschluss zu erzielen. Anders als die Moderatoren gestalten Schlichter die Verhandlungsführung nach Ablauf und Inhalt. Am Ende steht ein schlichter Spruch, falls sich die Tarifparteien nicht einvernehmlich verständigen können. Die GDL dringt auf eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Außerdem kritisiert sie unter anderem die lange Laufzeit des Tarifvertrags. Die Gewerkschaft will weitere Streiks künftig nicht mehr frühzeitig ankündigen. Von der GDL gibt es bislang keine Stellungnahme.
Miriam Berger über die Entwicklung im Tarifstreit bei der Bahn. An Teslas einziger Autofabrik in Europa steht die Produktion nach einem Anschlag auf die Stromversorgung weiter still. Heute Nachmittag hat es weitere Demonstrationen von Umweltaktivisten gegen Erweiterungspläne des E-Autobauers gegeben. Anwohner bekundeten etwa zeitgleich bei einer Kundgebung ihre Solidarität mit Tesla. Nach diesem Angriff auf die Stromversorgung in der Region, von der ja auch andere Unternehmen und Bevölkerungsteile betroffen waren und sind, hat sich jetzt unter anderem auch der Bundesverband für den Schutz kritischer Infrastruktur geäußert. Er sieht großen Nachholbedarf. Aus Berlin, Lissi Kaufmann.
Energieversorger und Netzbetreiber müssen in die Sicherheit investieren, sagt der Vizevorstandschef des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen, Borries. Im RBB macht er konkrete Vorschläge.
Es muss so sein, dass wir entsprechend Kameraausrüstung, Bewegungsmelder, Sensoren an Strommasten, an heiklen Positionspunkten anbringen und dass wir sogar überlegen, ob wir nicht mit Helikoptern bzw. mit Drohnenkoptern diese Objekte 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sichern.
Borries sieht vor allem die Firmen selbst in der Verantwortung, für besseren Schutz zu sorgen, etwa die Energieversorger und die Netzbetreiber. Er verweist darauf, dass Masten oft auf unbebautem Gebiet liegen. Das macht es Angreifern leicht. Auch die Bundesnetzagentur sieht Handlungsbedarf. Sie ist unter anderem zuständig für den Ausbau der Netze und den Schutz von Verbrauchern. Der Vorfall unterstreicht, wie notwendig resiliente Energieversorgungsstrukturen in Deutschland sind, sagte eine Sprecherin der dpa. Ein Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks bei Berlin hat die Produktion dort unterbrochen. Auch Anwohner waren vom Stromausfall betroffen. Forderungen nach einem besseren Schutz solcher Netze kamen bereits aus der Wirtschaft. Das Bundesinnenministerium arbeitet an Plänen zum besseren Schutz. Im sogenannten Kritis-Dach-Gesetz soll festgelegt werden, welche Anforderungen an die Sicherheit von kritischer Infrastruktur es geben muss. Laut Bundesinnenministerium wird sich das Kabinett noch in der ersten Jahreshälfte damit befassen.
Lissi Kaufmann berichtete über die Frage, wie kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann und die Diskussion darüber. Die vorgezogenen Parlamentswahlen in Portugal, die laufen noch. Auf den zu Portugal gehörenden Azoren im Atlantik sind die Wahllokale nämlich noch geöffnet bis 21 Uhr unserer Zeit. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident António Costa hatte Präsident Marcelo Rebelo de Sousa ja im vergangenen November die Auflösung des Parlaments und eine Neuwahl angeordnet. Nun also muss die amtierende linke Regierung mit einer Niederlage rechnen. Viele Menschen sind enttäuscht von deren Politik. Franka Welz hat die Stimmung vor Wahllokalen eingefangen.
Trotz des wechselhaften Wetters sind bis zur Mittagszeit etwas mehr Menschen wählen gegangen als bei der letzten Wahl vor gut 2 Jahren. Viele sind ernüchtert von der portugiesischen Politik. Carla Delgado zum Beispiel, die mit ihrer Tochter in ein Wahllokal im Lissabonner Stadtteil Benfica gekommen ist.
Desiludida. Ich
glaube, dass sie nicht auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, sondern nur auf die bestimmter Gruppen von Menschen. Die Krise im Wohnungswesen sei ein großes Thema, sagt sie. Bezahlbarer Wohnraum ist tatsächlich knapp, insbesondere in den Großstädten Porto und Lissabon. Das öffentliche Bildungs- und Gesundheitswesen steckt ebenfalls in einer tiefen Krise. Carla Delgado erhofft sich von der Wahl, dass die Politik in Zukunft mehr an die künftigen Generationen denke. An die Kinder unseres Landes, die, wenn sie erwachsen sind, das Gefühl haben, dass sie weggehen müssen, weil es hier keine Perspektive gibt. Und dann gibt es irgendwann niemanden mehr, nicht wahr? Und es ist traurig, dass wir unsere Jugend verlieren. João Pedro sorgt sich vor allem um die Wohnungskrise. Auch wenn es andere Themen gäbe, sei das Thema Wohnen das, was die Generation der 25- bis 30-Jährigen am meisten beschäftige. Der Wahltag sei wichtig, um einen politischen Kurswechsel herbeizuführen. Er, so João weiter, hoffe, dass das Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz die Wahl gewinne. Von der Rechtsaußenpartei Chega hält er nichts. Ich befürworte das nicht. Ich denke, es muss ein Gleichgewicht geben. Und mit Blick auf Chega, ich denke, das ist viel Lärm und nicht genug konkrete Maßnahmen. Rui Campos meint, die Politik solle sich mehr auf den öffentlichen Nahverkehr und die Arbeitslosigkeit konzentrieren. In den Städten gäbe es immer mehr Autos und zu wenig Platz für öffentliche Verkehrsmittel. Auch die Gehälter in Portugal seien zu niedrig. Rui bekommt den gesetzlichen Mindestlohn, verdient also weniger als 5 Euro pro Stunde. Ich verdiene wenig und bin immer überarbeitet. Ich denke, sie sollten sich mehr darum kümmern und nicht nur darüber reden, mit anderen Worten, es nicht nur nachplappern. Bei der letzten Wahl hatte die Sozialistische Partei überraschend eine absolute Mehrheit erreicht, konnte also alleine regieren. Aus Sicht vieler Wählerinnen und Wähler hat sie aber zu wenig daraus gemacht. Daher deutet hier vieles auf einen Regierungswechsel hin und eine schwierige Regierungsbildung nach der Wahl.
Franka Wels über die Stimmung am Tag der Wahl in Portugal. Das neue Nationale Holocaust-Museum ist heute in Amsterdam nach mehreren Jahren Umbau eröffnet worden. Und mit dabei waren etwa der niederländische König und auch der israelische Präsident Herzog, der von Sprechchören und Buhrufen begrüßt worden war. Mehrere hundert Menschen hatten sich da versammelt, um gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen zu protestieren. Zur Eröffnung selbst war auch Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern angereist. Und Anna-Lou Beckmann hat sie begleitet.
Nur wenige Meter lagen in den 1940er Jahren im jüdischen Viertel Amsterdams zwischen Elend und Hoffnung. Auf der einen Straßenseite die einstige Schauburg. Das Stadttheater war während der deutschen Besatzungszeit Sammelstelle für fast 50.000 Jüdinnen und Juden. Von hier aus wurden sie in Konzentrationslager deportiert. Auf der anderen Straßenseite eine frühere Schule für angehende Lehrer. Hier fanden jüdische Kinder Schutz. Etwa 600 von ihnen überlebten so den Holocaust. Zwei Gebäude, getrennt von einer Straße, verbunden durch eine Geschichte. Eben jene Geschichte, jene Zeit der Judenverfolgung in den Niederlanden zeigt nun das neue National-Holocaust-Museum in Amsterdam. Eröffnet wurde es am Mittag von Staatsoberhaupt König Willem-Alexander. Es gibt keine Entschuldigung für Unwissenheit, keinen Raum für Relativierung. Wenn und Aber sind unangemessen. Die Kenntnis um den Holocaust ist nicht fakultativ. Etwa 100.000 und damit etwa 3/4 der jüdischen Bevölkerung in den Niederlanden überlebten den Holocaust nicht. Das neue Museum im Stadtzentrum erinnert an diese Zeit. Mehr als 400 Objekte, Fotos, Filme und Installationen umfasst die Ausstellung, einiges zur Verfügung gestellt von Angehörigen. Nach Angaben der Verantwortlichen ist es das erste und bislang einzige Museum seiner Art im Land. Zur Eröffnungsveranstaltung in der portugiesischen Synagoge war unter anderem Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig als Ehrengast geladen.
Wenige Schritte von hier steht das Theater, von dem aus Jüdinnen und Juden aus den Niederlanden in die Konzentrationslager und den Tod deportiert wurden. Verantwortlich dafür waren Deutsche. Seitdem begleitet unser Land die Schuld. Unsere Verantwortung heute ist es, die Erinnerung wachzuhalten und alles dafür zu tun, alles, dass so etwas nie wieder passiert.
Mit rund 4 Millionen Euro beteiligte sich Deutschland an den Baukosten. Bundesratspräsidentin Schwesig sagte bei ihrer Rede, niemand werde aus dem Museum so herauskommen, wie er oder sie hineingegangen ist. Begleitet wurde die gesamte Eröffnungsveranstaltung von Protesten im Stadtkern Amsterdams. Die Rufe drangen zeitweise bis in das Innere der portugiesischen Synagoge. Dass Israels Staatspräsident Itzhak Herzog zu den geladenen Ehrengästen gehörte, ist in den Niederlanden wegen des israelischen Vorgehens in Gaza umstritten. Der Dachverband der Moscheen in den Niederlanden bezeichnete seinen Besuch als, Zitat, unerwünscht. Niederländische Medien sprechen heute von rund 1000 Demonstrierenden rund um die Sicherheitszone im Stadtzentrum Amsterdams. Darunter aber auch Teilnehmende von Pro-Israel-Kundgebungen.
Das Nationale Holocaust-Museum in Amsterdam ist heute eröffnet worden, unter anderem auch mit Appellen gegen Hass und Antisemitismus weltweit vorzugehen. Annalou Beckmann berichtete darüber und damit kommen wir zum Sport und zur Bundesliga mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion.
Der SC Freiburg hat nach seinem Erfolg in der Europa League am Donnerstag heute auch mal wieder in der Bundesliga gewinnen können beim abstiegsgefährdeten VfL Bochum. Jan Wochner.
Erlösender Sieg für den SC Freiburg. Nach zuvor 6 Spielen ohne 3 Punkte in der Bundesliga gewann das Team von Trainer Christian Streich in Bochum im Stadion an der Kastropper Straße mit 2:1 in einer ausgeglichenen ersten Hälfte. Ging Freiburg etwas überraschend in Führung, 36. Minute. Eggestein traf den Innenpfosten, von dort rauschte der Ball ins Tor. Kurz nach der Pause traf der Ex-Bochumer Grigoritsch für Freiburg zum 2:0. Danach kam Bochum zum Anschluss durch den Ukrainer Ordets nach einer Ecke per Kopf in den Torwinkel. Bochum war drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, belohnte sich nicht für hohen Einsatz. Freiburg am Ende der glückliche Sieger.
Und im ersten Abendspiel an diesem Sonntag zwischen Frankfurt und Hoffenheim stand es zur Pause 1:1. Hoffenheims Brooks hat in der 22. Minute die rote Karte gesehen nach einer Notbremse. Ein württembergisches Lokalderby ist das Handballpokalfinale der Frauen heute gewesen. Metzingen gegen Bietigheim, und nicht Favorit Bietigheim, sondern Metzingen holt den Titel, berichtet Martin Thiel.
Pokalendspiele haben ihren besonderen Reiz und das haben die Metzingerinnen für sich erkannt. Es war von Beginn an ein enges Match in diesem schwäbischen Duell. Zur Halbzeit lag Bietigheim nur mit 2 Toren in Führung. 17:15 ging es in die Pause. Das spornte die Metzingerinnen aber offenbar an, denn die ließen sich nicht abschütteln. Im Gegenteil, sie gingen in Führung und bauten den Vorsprung zeitweise auf 3 Tore aus. Vor allem Jana Scheib hatte in der Schlussphase einen Lauf und sorgte mit ihren Treffern dafür, dass Metzingen am Ende mit 29:27 gegen Bietigheim gewinnt und zum ersten Mal Pokalsieger wird. Im Spiel um Platz 3 hatte zuvor der VfL Oldenburg die Frauen vom Thüringer HC mit 34:30 bezwungen.
Und in der Bundesliga der Männer hat der SC Magdeburg im Spitzenspiel einen enorm wertvollen Sieg gefeiert. Die Mannschaft bezwang die Füchse Berlin im Titelshowdown mit 31:28. Der Biathlon-Weltcup macht diese Woche in Utah in den USA Station. Das Verfolgungsrennen der Frauen ist schon durch. Da hatten die deutschen Biathletinnen allerdings das Nachsehen. Lars Becker.
Die Bürde der enttäuschenden Sprintresultate vom Freitag war erwartungsgemäß zu groß für das deutsche Frauenteam in der Verfolgung. Selina Grotjan war am Freitag als 13. noch die Beste, ging heute mit 1:39 Rückstand in die Verfolgung und kam wieder als 13. ins Ziel, unmittelbar vor ihrer Teamkollegin Janina Hettich-Walz. Bei herrlichem Sonnenwetter und guten Bedingungen triumphierte Lou Jeanmonod. Die Französin war nach dem letzten Schießen gemeinsam mit Lisa Vitozzi aus Italien auf die abschließende Runde gegangen und dann im Schlussspurt klar die Schnellere. Als Tagesdritte konnte Jeanmonods Teamkollegin, die Weltmeisterin Julia Simon, ihren Vorsprung in der Disziplinwertung Verfolgung ausbauen. In der Weltcup-Gesamtwertung führt Ingrid Landmark-Tandrevold aus Norwegen weiter deutlich vor Sprintsiegerin Justine Breisas-Boucher, einer weiteren Französin.
Ganz ähnliches Bild für die Deutschen im nordischen Skisport, nur eben dominiert wie eh und je von Norwegen beim Heimspiel in Oslo. Thorsten vom Wege.
Ja, Magnus Riemer dominierte erneut. Die Konkurrenz der Kombinierer lag schon nach dem Springen klar vorn und baute seinen Vorsprung in der Loipe noch aus. Für den Norweger waren die beiden Erfolge am Holmenkollen an diesem Wochenende die Saison-Weltcup-Siege Nummer 15 und 16. Das gelang vor dem 26-Jährigen noch keinem Kombinierer. Bester DSV-Winterzweikämpfer wurde heute Manuel Feiß, der Platz 7 nach dem Springen auch in der Loipe verteidigen konnte. Für Langläufer Friedrich Moch reichte es im Klassiker über 50 Kilometer am Ende nur zu Platz 16. Den Sieg sicherte sich Johannes Hirschflot-Klebo, der das prestigeträchtige Rennen vor 4 weiteren norwegischen Landsleuten zu seinen Gunsten entscheiden konnte.
Im bayerischen Inzell fand bis heute die Eisschnelllauf-WM im Sprint und für die Allrounder statt. Und auch am letzten Tag im Mehrkampf dominierte ein Mann aus den USA das Geschehen. Aus Inzell berichtet Holger Gerska.
Der neue große Eisschnelllauf-Star ist ein Phänomen. Jordan Stolz mit 19 Jahren jetzt schon siebenmaliger Weltmeister. Nach Triumphen auf den Einzelstrecken von 500 bis 1500 Metern, jetzt zum ersten Mal im Mehrkampf. Nicht in dem der Sprinter, sondern unter den Allroundern. Ein denkwürdiger Erfolg für den US-Amerikaner mit familiären Wurzeln im Schwarzwald. Weltmeisterin im Mehrkampf wurde erstmals die Niederländerin Joy Beune. Für die beiden Deutschen war das Finale der besten acht über die längsten Strecken nicht erreichbar. Felix Mali freute sich immerhin zum Saisonabschluss noch über eine persönliche 1500 Meter Bestzeit. Aber letztlich reichte es für ihn nur zu Platz 18. Josephine Schlörp wurde 21.
Im Mehrkampf der Leichtathletik ist gestern Leo Neugebauer etwas Großes geglückt. Er hat den Hallenrekord im Mehrkampf gebrochen.
Der Erfolg bedeutet mir einfach sehr viel, da ich ja jetzt auch schon den 10-Kampf deutschen Rekord habe und jetzt auch noch den 7-Kampf deutschen Rekord. Das ist wie so ein Paket, das ich jetzt komplett zusammen habe. Und ja, war ein cooler Wettkampf, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr.
Nach 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk das ganze Interview mit ihm.
Und mit meiner Kollegin Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Und das war's von uns. Die Informationen am Abend gehen an diesem Sonntag zu Ende. Ich bin Petra Ensminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Angenehmen Abend noch.